Deutschlandfunk Interview.
Für die Bereiche Verkehr und Gebäude wird also ein CO2-Preis eingeführt. Das heißt, tanken und heizen soll teurer werden. Im Gegenzug sollen Bürger aber auch entlastet werden, zum Beispiel durch einen geringeren Strompreis. Angela Merkel hat das Klimapaket gepriesen als Balanceakt zwischen Klimaschutz und sozialer Verträglichkeit. Und genau darüber will ich jetzt sprechen mit Hubertus Stebel, Umweltpolitiker der Linken im Bundestag. Hallo.
Hallo, Frau Rode, ich grüße Sie.
Stimmt die Balance beim Klimapaket?
Überhaupt nicht. Also nach meiner Auffassung ist das Eckpunktepapier der Bundesregierung eher ein klimapolitischer Flickenteppich, bei dem keine übergeordnete Vision erkennbar ist. Und ich glaube halt, heute ist deutlich geworden, 500.000 Menschen sind heute für Klimagerechtigkeit und einen Systemwandel auf die Straße gegangen, dass da mehr möglich ist und mehr nötig ist. Die Bundesregierung hat aber diesen Rückenwind für einen grundsätzlichen Wandel nicht genutzt.
Was hätte sie tun sollen?
Nach meiner Meinung nach hätte sie sich viel ehrgeizigere Ziele setzen müssen, was die Klimapolitik angeht. Denn es ist jetzt schon vorprogrammiert, dass die Bundesregierung scheitern wird mit den Zielen. Denn rechnerisch allein schon werden mit den vorgestellten Plänen nur circa 2/3 der absehbaren Klimaschutzlücke bis 2030 geschlossen. Und statt 55% CO2-Minderung gegenüber 1990 können auf diese Weise maximal 48% erreicht werden. Darüber hinaus setzt die Bundesregierung vor allen Dingen auf marktliberale Anreizsysteme statt auf ordnungspolitische Lösungen. Wenn ich das an einem Beispiel deutlich machen darf, dieses Anreizsystem zum Beispiel jetzt mit dem CO2-Preis ist meines Erachtens vollkommen ungenügend, denn ein Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 wird keinerlei Lenkungswirkung erzielen, wie unter anderem auch die Deutsche Umwelthilfe festgestellt hat. Und darüber hinaus ist auch deutlich, dass zum Beispiel konsequente ordnungsrechtliche Maßnahmen, von denen insbesondere die SPD und insbesondere Finanzminister Scholz ja vor einigen Tagen noch gesprochen hatte, dass die auch komplett nicht ganz fehlen, aber zumindest viel zu wenig vorhanden sind. Das würden zum Beispiel nach unserer Meinung gehören, jetzt sehr, sehr schnell die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke bis Ende nächsten Jahres abzuschalten, den Verbrennungsmotor so bald wie möglich zu verbieten und ein Tempolimit auf Autobahnen gegen die Autolobby durchzusetzen.
Ja, lassen Sie uns ganz kurz bei der CO2-Bepreisung bleiben. Angela Merkel hat ja heute selber eingeräumt, dass dieser Einstiegspreis von 10 Euro sehr niedrig sei, aber weil man eben soziale Härten vermeiden will. Was stört Sie denn als Linker daran?
Ich denke, dass es sowieso so oder so diejenigen, die kleineren und mittleren Einkommen überwiegend belastet werden und die wahren Verursacher des Klimawandels quasi geschont werden bei dem ganzen Konzept.
Andererseits die kleinen und mittleren Einkommen, die werden ja auch entlastet.
Was meinen, das ist mir schon wohl klar. Wir wissen alle, dass frühestens ab 50 Euro pro Tonne CO2 überhaupt eine Lenkungswirkung einsetzt. Und wenn man tatsächlich klimapolitische Maßnahmen über einen CO2-Preis dann anstrebt, dann ist das so etwa der geringste Betrag, den man dann zumindest für den Bereich Elektrizität, wo das möglicherweise dann tatsächlich auch sinnvoll ist, dann einsetzen könnte. Wenn wir über verkehrspolitische Maßnahmen oder auch im Bereich von energetischer Gebäudesanierung diskutieren, dann wird dieser CO2-Preis so in dieser Höhe meines Erachtens extreme soziale Härten verursachen. Und dann denke ich mir halt, wenn man tatsächlich jetzt sehr eilig Maßnahmen ergreifen will, dass dieses Instrumentarium meines Erachtens zu kurz greift, sondern dass man tatsächlich viel konsequenter und viel schneller klimapolitische Ziele hätte erreichen können, wenn man konsequent auf ordnungspolitische Maßnahmen gesetzt hätte.
Aber
die gerade ja auch schon angesprochen.
Genau, aber
habe.
Die Bundesregierung sagt ja genau, wir wollen kleinere und mittlere Einkommen entlasten, zum Beispiel indem wir den Strompreis senken. Das ist doch sozial.
Ich denke, das ist das eine Argument, was dann kommt. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass es in der Tat dazu führen wird, dass diejenigen, die viel mehr, und das sind ja die starken Schultern, die das quasi dann tragen müssten, dass die meines Erachtens viel zu wenig quasi zur Kasse gebeten werden, was dieses Ganze angeht. Und da müsste man, wenn man über eine soziale Energiewendepolitik redet, müsste man natürlich auch tatsächlich einerseits die Frage des Kampfs gegen Hartz IV und die niedrig Lohnsektor auch gleichzeitig mit ins Auge nehmen. Ansonsten bleibt es meines Erachtens eine Mogelpackung Und damit wird ein klimagerechter Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft quasi deswegen nicht möglich sein, weil die soziale Sicherheit vielen Menschen auch fehlen wird. Stattdessen werden aber nach meiner Auffassung die Hauptverursacher des Klimawandels weiterhin weitgehend geschont. Da rede ich zum Beispiel darüber, dass 90 Konzerne für weltweit 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich sind seit Beginn der Industrialisierung und dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung nicht nur über 90% des weltweiten Vermögens verfügen, sondern auf sie entfallen auch die Hälfte der globalen Emissionen.
Da könnte man aber auch argumentieren, dass die Verbraucher auch Mitverursacher des Klimawandels sind. Und die sind ja, wenn man sich die Klimaproteste gerade heute anschaut, offenbar bereit, ihren Lebenswandel zu ändern für ein besseres Klima und tatsächlich auch was zu zahlen dafür.
Ja, das ist durchaus richtig. Das sehe ich genauso. Ich finde das ja auch sehr gut, wenn einzelne Menschen quasi ihr individuelles Konsumverhalten auch überdenken und auf der Basis dann möglicherweise dann auch anders konsumieren beziehungsweise bewusster auch mit Umweltfragen umgehen. Das ist unbestritten. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, einen konsequenten Umbau tatsächlich vorzunehmen, auch in Bereichen wie zum Beispiel Industrie oder auch was die Verkehrspolitik angeht, im Bereich zum Beispiel des Verbrennungsmotors, weil das nämlich die hauptsächlichen CO2-Emissionen verursacht.
Wie soll man all das denn finanzieren? Also das, was Sie fordern, zum Beispiel den ÖPNV ausbauen, die schmutzigsten Kohlekraftwerke 2020 abschalten, Verbrennungsmotor verbieten. Wie soll das alles auf einmal finanziert werden?
Das wird sicherlich nicht mit der von der Regierung so hochgehaltenen schwarzen Null gehen. Ich denke halt, dass wir tatsächlich konsequente Investitionsprogramme brauchen zum Aufbau einer klimafreundlichen Infrastruktur und wie gesagt eben auch entsprechende ordnungsrechtliche Vorgaben. Und meines Erachtens ist das Steuersystem auch unter die Lupe zu nehmen. Die Linke fordert ja schon seit Jahren quasi die Wiedererhebung der Vermögensteuer auf der einen Seite und wir fordern auf der anderen Seite auch eine deutliche Änderung bei den Unternehmenssteuern.
Das klingt ein bisschen nach, die Regierung muss alles auf einmal ändern.
Nein, das ist zweifelsohne nicht möglich, weil Versäumnisse der Vergangenheit können sicherlich nicht von dem einen auf den anderen Tag geändert werden. Der Meinung bin ich natürlich auch. Man muss sicherlich einen allmählichen Prozess einleiten. Man muss ihn aber konsequent beginnen und dann tatsächlich in einem über natürlich Jahre laufenden Prozess dann tatsächlich die Gesellschaft und die Wirtschaft entsprechend umbauen.